Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Katharina Peetz, herzlich willkommen. Um Neuanfänge und Aufarbeitung von Vergangenem geht es in unserem kommentierenden Wochenrückblick. Welche Fehler wurden in der Corona-Pandemie gemacht? Darüber wird anlässlich der veröffentlichten RKI-Protokolle erneut diskutiert. Wenig Aufarbeitung erfolgt in der evangelischen Kirche. Nach der Studie über sexualisierte Gewalt an Minderjährigen ist von Debatten über strukturelle Veränderungen kaum noch etwas zu hören. Einen Neuanfang werden wir am Montag erleben, und zwar in der Drogenpolitik. Ab dann darf Cannabis legal konsumiert und angebaut werden. Und in der kommenden Woche beginnt auch in der Verteidigungspolitik eine neue Phase. Die Bundeswehr bereitet den Aufbau der dauerhaft stationierten Brigade in Litauen vor. Es scheint ja manchmal sehr weit weg, zum Glück. Ausgangssperren, Lockdown, geschlossene Schulen, abgeriegelte Altenheime. Die Corona-Pandemie ist vorbei, auch wenn viele Menschen unter den Folgen weiterhin massiv leiden und beeinträchtigt sind. Und so verlockend es auch klingt, jetzt einfach wieder zu einer Form von Normalität zurückzufinden, die öffentlichen Protokolle des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass es noch Nachbesprechungsbedarf gibt. Was war richtig, was war falsch im Umgang mit SARS-CoV-2? Katrin Kühn aus unserer Wissenschaftsredaktion meint, wir sind bei der Diskussion gesellschaftlich viel weiter als oft gedacht.
Die RKI-Protokolle sind eine Zäsur in der öffentlichen Debatte über die Pandemieaufarbeitung. Und zwar nicht wegen der Vorwürfe, die das durchaus umstrittene Magazin Multipolar mit ihnen verbindet, sondern weil sie etwas angeschoben haben, was bei anderen Anlässen nicht gelang. Wirklich größer darüber zu diskutieren, dass es eine Aufarbeitung braucht. 456 Dokumente und Protokolle aus der ersten Zeit der Pandemie, öffentlich nachzulesen im Netz. 456 Dokumente, die einen tiefen Einblick geben in das Ringen um Wissen, um Einschätzungen, um politische Anweisungen. Und die bald, so hat es Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigt, auch entschwärzt werden sollen. Auch in der Diskussion selbst hat sich etwas verändert. So mancher Austausch in den sozialen Medien läuft inzwischen um vieles besser. Nicht alle, aber viele haben vieles gelernt. Und als das Thema aus den sozialen Medien in die offizielle Berichterstattung übersprang, gab es schnell weitende und differenzierte Einordnungen. Die Stürme der Entrüstung und Attacken, sie lassen nach. Es ist sogar so: Die Art und Weise, wie wir aktuell über die Pandemie diskutieren, ist historisch einmalig. Wer Medizinhistoriker fragt, der bekommt die Antwort, dass nie zuvor so viel diskutiert wurde. Über die Folgen der Krankheit, aber auch die Folgen von Maßnahmen. Und ja, auch wenn längst nicht genug getan wird. Es wird über psychische Erkrankungen, verpasstes Lernen, Long-Covid gesprochen. So etwas wie Long-Covid wird es übrigens auch nach der spanischen Grippe massenhaft gegeben haben. Sehr wahrscheinlich, ohne dass es ein Thema war. Auch der Rückblick zeigt also, wir sind als Gesellschaft hier schon um vieles weiter. Und es ist wichtig zu wissen, viele derjenigen, die sich jetzt an den Diskussionen beteiligen, haben in der Pandemie selbst massive Verletzungen erfahren. Leid durch das Virus, durch die Maßnahmen, Leid durch die polarisierte Debatte. Es war auch eine der ersten großen Krisen, die von Social Media begleitet wurde, einer neuen Öffentlichkeitswaffe. Worauf kommt es jetzt also an? Auf zwei Dinge. Erstens, bei dem Wunsch nach, was war richtig oder falsch, braucht es tatsächlich eine offizielle Instanz, wie etwa eine Enquete-Kommission, die sich diesen Fragen nach festgelegten Regeln widmet und dabei auch etwas berücksichtigt, was in der Diskussion oft vergessen wird. Was wurde damals zu welchem Zeitpunkt tatsächlich gewusst und was nicht? Denn im Nachhinein ist man immer schlauer. So eine Analyse würde helfen, sicherzustellen, dass bestimmtes Wissen, bestimmte Stimmen in Zukunft nicht übergangen werden, die auf das Schicksal von ärmeren Menschen hinweisen, von Familien, Kindern, Müttern, aber auch Menschen mit Vorerkrankungen und Älteren. Sie würden helfen, dass wir in Zukunft besser darüber diskutieren können, was ist der Nutzen, was der Schaden einer Maßnahme. Und zweitens, es braucht dringend eine offizielle Anerkennung all des Leids. Das steht nach wie vor aus. Und offiziell heißt, von den Stellen, die die Menschen damals zu den Entbehrungen aufgerufen haben, die dazu aufgerufen haben, Solidarität zu zeigen, in einer Krise, in der eine optimale Lösung niemals möglich war. Wir sind kein Land der großen Reden an die Nation. Dabei könnte genau so eine Rede jetzt dafür sorgen, dass sich Menschen wegen ihrer erfahrenen Verletzungen nicht in Pseudo-Aufarbeitungsdiskussionen gegenseitig bekriegen. Es wäre zumindest ein Anfang.
Der Kommentar von Katrin Kühn über die öffentlichen Corona-Protokolle des RKI und die nötige Aufarbeitung der Pandemie. Als weitere Eskalation der aggressiven Außenpolitik deutet man in Litauen Äußerungen des belarussischen Machthabers Lukaschenko. In Belarus war in dieser Woche auf einem regierungsnahen Telegram-Kanal ein Video veröffentlicht worden, in dem sich Lukaschenko von einem Militärvertreter erklären ließ, wie die belarussische Armee darauf vorbereitet sei, notfalls Polen oder Litauen anzugreifen. In Litauen sehen sich Bevölkerung und Regierung schon seit längerem einer hybriden Bedrohung durch Belarus und Russland ausgesetzt. Ab dieser Woche wird die NATO-Ostflanke zusätzlich gestärkt. Die Bundeswehr beginnt mit den Vorbereitungen für die dauerhaft stationierte Brigade in Litauen. Bislang rotierten Bundeswehrsoldaten in kürzeren Abständen. Die dauerhafte Brigade stellt eine Zäsur dar, für Litauen, aber auch für die Bundeswehr, kommentiert Gerwald Hertha.
Es ist ein Wagnis. Auf Wagnisse muss sich die Bundeswehr aber einlassen können und Deutschland auch, schon gar in diesen unsicheren Zeiten. Ab nächster Woche werden in Vilnius etwa 20 deutsche Soldatinnen und Soldaten arbeiten. Bis zum Jahresende sollen es 150 sein, die den Aufbau der deutschen Brigade planen und koordinieren. Das deutsche Verteidigungsministerium will die Einheit schon nächstes Jahr aufstellen. 2027 soll die schwere Brigade voll Einsatz und somit kampfbereit sein. Auch wenn andere Bundeswehreinheiten seit Jahren in Litauen sind und auch dort in diesen Wochen große NATO-Manöver stattfinden, an denen sich weitere deutsche Verbände beteiligen, und auch wenn die Bundeswehr inzwischen viel Erfahrung mit Kriseneinsätzen in aller Welt hat, für sie gleicht dieses Tempo geradezu Lichtgeschwindigkeit. Den Takt gibt nicht mehr das an, was man in Bundeswehrstäben für einigermaßen machbar und planbar hält. Die Roadmap trägt hingegen der Bedrohung Rechnung, der sich die NATO und mit ihr der NATO-Staat Litauen ausgesetzt sehen. Noch ist Russland zu stark mit dem Krieg gegen die Ukraine beschäftigt, um anderswo in größerem Umfang militärisch aggressiv zu agieren. Noch scheint Moskau die NATO zu respektieren. In einigen Jahren, wenn die russische Wirtschaft noch stärker Kriegswirtschaft sein wird, könnte sich das jedoch ändern. Und Russland, so viel steht fest, bereitet sich auf eine mögliche Eskalation vor. In Litauen sind viele davon überzeugt. Das gilt für die Regierung, die Abgeordneten des Parlaments und die große Mehrheit der Bevölkerung. Litauen sieht sich schon jetzt in einer massiven, hybriden Auseinandersetzung mit Minsk und Moskau. Beim Aufbau der deutschen Brigade geht es deshalb nicht allein um Wohnungen, Schulen und Kindergärten, um Auslandszulagen oder auch um Arbeitsmöglichkeiten für mitreisende Eheleute. Die Bundeswehreinheiten dort sind selbst hybriden Bedrohungen ausgesetzt und die Angehörigen der deutschen Brigade werden sich gegen Angriffe künftig noch besser schützen müssen. Abwehr von Fake News, Aussperraktionen, Anwerbeversuche und Cyberangriffe. Wer jetzt schon nach den Kosten fragt, wie Teile der Opposition im Bundestag, ahnt vielleicht, dass es mit Umzugskostenerstattungen nicht getan sein wird, weiß aber hoffentlich auch, dass sich der Aufwand höchstens abschätzen, aber noch längst nicht bemessen lässt. Je besser die Bedingungen und die Infrastruktur sein werden, für die Litauen verantwortlich ist, desto einfacher wird es für die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten für diesen Einsatz zu gewinnen. Das heißt auch, je mehr Geld die litauische Regierung in die Hand nimmt, desto günstiger dürfte es für die Bundesregierung werden. Ein paar schwierige Verhandlungsrunden sind dann noch zu erwarten. Andererseits könnte auch die Bundeswehr von der Entsendung der Brigade enorm profitieren. Deutsche Soldatinnen und Soldaten, die schon dort sind oder dort waren, loben Lösungsorientierung und Pragmatismus ihrer litauischen Partner. Die berüchtigte Bundeswehrbürokratie könnte diesem Schwung schnell Grenzen setzen. Doch es sollte auch anders gehen. Die Litauen-Brigade könnte dann vielleicht sogar zum Vorreiter werden. Für eine Bundeswehr, die Verantwortungsdiffusion beendet, effizient, zielorientiert, weniger bürokratisch handelt, dadurch womöglich Aufwand verringert und letztlich Geld spart. Auch darauf kommt es in diesen Zeiten an.
Der Kommentar von Gerwald Hertha zur dauerhaften Stationierung von Bundeswehrsoldaten in Litauen. In der kommenden Woche beginnt der Aufbau der etwa 4.800 umfassenden Soldatinnen- und Soldatenbrigade. Während zu Hause vielleicht gerade noch die Ostereier bemalt oder der Teig für den Hefezopf geknetet werden, bereiten sich Clubs und die Polizei an diesem Wochenende auf etwas ganz anderes vor. Ab Montag, dem 1. April, darf in Deutschland legal gekifft und Cannabis angebaut werden. Die sogenannte Teillegalisierung ist weiterhin umstritten. Vor allem über die Frage, ob junge Menschen ausreichend geschützt werden. Darüber wird viel diskutiert. Arndt Reuning aus unserer Wissenschaftsredaktion findet, die Altersgrenze von 18 Jahren für den legalen Konsum von Cannabis ist zu niedrig angesetzt.
Cannabis ist bald nicht mehr illegal. Für die meisten Erwachsenen, die die Droge konsumieren, dürfte das eine gute Nachricht sein. Die Kriminalisierung hat damit ein Ende gefunden. Aber wie sieht es aus mit den Kindern und Jugendlichen? Hier wurde das Cannabisgesetz nicht zu Ende gedacht. Vorab ein klein wenig Wissenschaft. Die berauschende Wirkung von Cannabis beruht darauf, dass es körpereigenen Substanzen ähnelt. Es dockt zum Beispiel verstärkt in der vorderen Hirnrinde an. Diese Region hilft uns dabei, Probleme zielgerichtet zu lösen, Aufgaben zu planen oder auch unsere Impulse unter Kontrolle zu halten. THC, der Hauptwirkstoff aus Cannabis, wirbelt diese Prozesse durcheinander. Wer die Droge regelmäßig konsumiert, neigt zu Problemen mit der Konzentration, mit dem Kurzzeitgedächtnis und der Aufmerksamkeit. Fatal ist es, wenn sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet. Denn dann können irreversible Schäden bleiben. Abgeschlossen ist die Reifung des Frontalhirns allerdings erst bis Mitte 20. Das neue Cannabisgesetz wird die Droge aber schon 18-Jährigen zugänglich machen. Mit der Begründung, dass ohnehin jetzt schon im Alterssegment zwischen 18 und 25 Jahren der Genuss von Cannabis weit verbreitet ist. Die Teillegalisierung soll dafür sorgen, dass junge Erwachsene ein Produkt rauchen können, das frei ist von schädlichen Zusätzen, von Streckmitteln etwa oder von synthetischen Beimengungen. Aber unter 25 Jahren sind diese Verunreinigungen nur ein Teil des Problems. Die schädliche Wirkung geht vom THC selbst aus, vom Cannabis. Die Altersgrenze ist deswegen zu niedrig angesetzt. Und wie sieht es aus mit Teenagern und Jugendlichen, für die das Kiffen weiterhin illegal bleiben wird? Sie sollten unter anderem dadurch geschützt werden, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird. Doch das dürfte eher Wunschdenken bleiben, wie die Erfahrungen aus Nordamerika zeigen. Die Dealer werden wohl kaum umsatteln auf einen Job in der Gastronomie. Und die kriminellen Strukturen werden auf andere Märkte ausweichen, also härtere Drogen verkaufen oder sich auf jene Käuferschicht konzentrieren, für die Cannabis weiterhin illegal bleiben wird, auf die Jugendlichen. Sicher, das neue Gesetz sieht vor, dass die Angebote zur Aufklärung, Prävention, Beratung und Behandlung ausgebaut werden. Aber all das wäre doch bereits seit Jahren schon möglich gewesen und wurde offenbar versäumt. Dabei wäre es auch wichtig, die Ursachen zu bekämpfen, die dazu führen, dass bestimmte Kinder und Jugendliche über längere Zeit immer wieder zum Joint greifen. Es geht dabei auch um deren Lebensperspektive. Welchen Problemen möchten Sie damit ausweichen? Was haben Sie vor mit Ihrem Leben? Was treibt Sie an? Was motiviert Sie? Welche Ziele haben Sie? Und es geht auch darum, Alternativen zu den Drogen anzubieten. Welche Möglichkeiten haben Betroffene, mit Stress und Belastungen anders umzugehen? Das ist eine Aufgabe, die nicht nur durch staatliche Maßnahmen bewältigt werden kann. Hier ist auch die Zivilgesellschaft gefragt, Vereine und Kirchen etwa. Das würde Geld kosten und Engagement erfordern. Aber es würde auch zeigen, dass wir es ernst meinen mit dem Jugendschutz in Deutschland.
Der Kommentar von Arndt Reuning zur Teillegalisierung von Cannabis, die am Montag in Kraft tritt. Für gläubige Christinnen und Christen steht dieses Wochenende im Zeichen der Auferstehung und des Neuanfangs. In ihrer Osterbotschaft hat auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, Kirsten Fehrs, von einer Sehnsucht nach Aufbruch gesprochen. Aber mit Blick auf die eigenen Krisen ist in der EKD nicht viel von einem Neuanfang zu sehen. Nachdem in einer Anfang des Jahres veröffentlichten Studie tausende Fälle von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen festgestellt wurden, wird inzwischen kaum noch über Aufarbeitung gesprochen. Unser Gastkommentator Joachim Frank, Chefkorrespondent der Dumont Mediengruppe, meint, es wäre jetzt an der evangelischen Kirche zu zeigen, dass sie aus den Fehlern in der katholischen Kirche gelernt hat.
Krisenmüde. So beschreibt die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Bischöfin Kirsten Fehrs den Gemütszustand der Gesellschaft an Ostern 2024. Krisenmüde. ob das auch für die evangelische Kirche selbst gilt. Das Stichwort sexueller Missbrauch kommt in der Osterbotschaft von Bischöfin Fers nicht vor, obwohl es ihre erste ist, nach der Veröffentlichung der bundesweiten Missbrauchsstudie der EKD im Januar. Manche können das Thema inzwischen nicht mehr hören, andere wollen es nicht mehr hören und irgendwie versteht man es ja sogar. Wer gestern an Karfreitag in der Kirche des Kreuzestodes Jesu Christi gedacht und dabei auch, mit Bischöfin Fers, das unermessliche Leid an so vielen Orten der Welt in den Blick genommen hat, der wird zu Recht sagen, es gibt doch noch mehr zu beklagen und zu bearbeiten als Missbrauch. Und wer morgen Ostern feiert, der will vielleicht keine grellen Misstöne im österlichen Halleluja. Aber, und dieses Aber muss sein, weder der Verweis auf eine Welt multipler Krisen noch der Hang zur Harmonie dürfen Anlass sein, das Thema Missbrauch abzumoderieren und die Kirchenleitungen so aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Denn das Verbrechen des Missbrauchs kommt aus ihrem Raum und greift den Kern der christlichen Botschaft an. Faktisch hat der Druck längst nachgelassen. An den Reaktionen auf die Forumstudie der EKD ist das überdeutlich geworden. Keine Wut, kein Erschrecken, kein Aktionismus, eher eine Mischung aus Lethargie, Ignoranz und Selbstzufriedenheit, hat der evangelische Theologe und Publizist Stephen Anpalagan in seiner Kirche beobachtet. Die Suche nach dem heiligen Zorn, hat er einen Aufsatz in der Zeitbeilage Christ und Welt überschrieben. Fündig geworden ist er nach eigenem Bekunden nicht. Dabei könnte man zornig werden. Zornig, dass es nach der katholischen Skandalwelle von 2010 14 lange Jahre brauchte, bis die evangelische Lebenslüge von der besseren Kirche zusammenbrach. Wer das sagt, erntet protestantischen Protest. Es gebe bei ihnen kein Gefühl konfessioneller Überlegenheit, versichern führende EKD-Funktionäre. 2018 hörte sich das aus dem Mund des früheren Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber so an. Für sexuellen Missbrauch gibt es bei uns nicht dieselben strukturellen Voraussetzungen wie in der katholischen Kirche. Stichworte hierarchische Struktur, Autoritätsverhältnisse, Pflichtzölibat, Sexualmoral. Ende des Zitats. Wollte wirklich jemand behaupten, Wolfgang Huber habe damit nicht den Habitus und das Selbstverständnis der evangelischen Kirche beschrieben? Es gehört doch seit Luthers Zeiten zur DNA des Protestantismus, frei zu sein von den Verirrungen der römischen Papstkirche und offen für die stets notwendigen Reformen an Haupt und Gliedern. Die Forumstudie hat nun die Abgründigkeit dieser Selbsttäuschung bloßgelegt. Sich dieser Realität zu stellen, das ist schwer, aber unerlässlich. Es wäre für die Protestanten zudem die Gelegenheit, es jetzt wirklich einmal besser zu machen als die Katholiken. Auch dort weht der Ungeist der Beschwichtigung, des Selbsterhalts längst wieder mit aller Macht und das just mit Verweis auf die evangelische Kirche. So sieht der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer den Reformanstrengungen des synodalen Wegs die Grundlage entzogen. Systemische Ursachen für Missbrauch in der Struktur der katholischen Kirche suchen zu wollen, das sei hinfällig, wenn es das Problem auf evangelischer Seite doch auch gäbe. So erbärmlich das Argument, so verfänglich ist es auch. Zusammen mit Krisenmüdigkeit wird daraus eine toxische Mischung, ein lähmendes Gift. Keine guten Aussichten für alle, die an Ostern mit den Worten der EKD-Ratsvorsitzenden Fers Sehnsucht nach Aufbruch, Befreiung und einem Neuanfang haben. Nicht nur für die Welt, sondern auch in der Kirche.
Der Gastkommentar von Joachim Frank über die mangelnde Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. Damit geht unser kommentierender Wochenrückblick zu Ende. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.